Ja, und jetzt noch einmal ein herzliches Willkommen von dieser Stelle aus. Bei der Betrachtung des Predigtthemas kam mir Erinnerung an meine Kindheit. Erstes Schuljahr, so gegen Ende. Unser Lehrer hat uns nochmal deutlich gemacht, was es für einzelne Wortarten gibt. Die Wortgruppen, sagt er, gibt. Tätigkeitswörter, das, was wir tun und machen, drücken diese Worte aus. Also jetzt im Moment, ihr sitzt, ich stehe hier, ihr hört, ich spreche. Oder eben die Eigenschaftswörter, die ausdrücken, wie ein Ding beschaffen ist. Und dann gibt es noch die Dingwörter, die Substantive. Das sind Dinge, die man anfassen kann. Dann hat er uns das so vorgemacht. Und einer sagte, na, was ist mit der Luft? Ist Luft auch ein Dingwort? Kann man Luft anfassen? Ja, Luft ist auch ein Dingwort. Wird auch groß geschrieben. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie das denn möglich ist. Und dann kam noch einer auf die Idee, ja, was ist mit Frieden? Wird Frieden auch groß geschrieben? Ist es ein Dingwort? Ja, Frieden wird auch groß geschrieben. Da hat der Lehrer schon ein paar Erklärungsnöte gehabt, wie denn dieses Ding Frieden zu betrachten wäre. Ja, und da sind wir bei der Jahreslosung. Dieser Halbsatz, suche Frieden. Und jage ihm nach, als Psalm 34, Vers 15. Eigentlich, wenn wir den ganzen Satz lesen, da heißt es, lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung. Die Jahreslosung, die wird festgelegt von der Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Die wird also nicht gelost, gezogen, wie die anderen Losungen in Herrnhut. Sondern wird festgelegt schon 3 Jahre im Voraus. Was sagt der Lexikon über Frieden oder das Lexikon? Das altdeutsche Recht sagt dazu, ist der Zustand der ungebrochenen Rechtsordnung als Grundlage des Gemeinschaftslebens. Es betrifft Länder, Städte, Häuser. Wir kennen ja auch noch diesen Begriff Land- oder Hausfriedensbruch. Wer diese Rechtsordnung nicht einhält, bricht den Frieden. Und das kann durchaus bestraft werden. Im Kontext heißt es auch noch einige Verse vorher. Kommt, ihr Söhne, sagt David, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Also durchaus ein prophetisches Wort, dass er sagt, ich habe es euch nicht umsonst gesagt, es wurde aufgeschrieben und lest es euch immer wieder durch, hört es euch immer wieder an. Es ist wichtig für euer Leben. In der Jerusalemer Bibel heißt es übersetzt, kommt ihr Kinder und hört mich. Der Jesus sagt auch, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Es war damals die Frage, der Jünger, wer denn der Größte sei, aber in Anwendung auf die Jahreslosung, Frieden zu suchen und sich mit seiner Kraft, ganzen Kraft darum zu bemühen, habe ich ein Post ausgewählt, was auch diesen Vers, den der Jesus gesagt hat, werdet wie die Kinder, mit zum Inhalt hat. Ja, wir haben hier in unserem kleinen Gemeinderaum auch immer ein Poster hängen mit der Jahreslosung, aber das hat mir besonders gefallen. 2 Menschen, 2 Kinder, die in Frieden leben. Ein idyllisches Bild. Da Jesus sagt, werdet wird wie die Kinder. Also Eltern wissen, dass Kinder, die können sich 3-mal in der Stunde oder noch öfters streiten und auch wieder versöhnen, ohne dass die Eltern unbedingt einschreiten müssen oder zu Hilfe gerufen werden. Mir kam da in Erinnerung eine Bildgeschichte. Es gibt da diesen Karikaturisten aus Plauen, Erich Oser. Der schreibt so kurze Geschichten oder malt sie. Da sind Kinder zu sehen, die spielen. Im 2. Bild prügeln sie sich. Im 3. Bild rennt jedes Kind zu seinem Vater und bittet ihn um Hilfe. Und im 4. Bild, da kommen die Eltern mit den Kindern an der Hand in den Ort des Geschehens. Im 5. Bild streiten sich die Eltern. Und im 6. Bild schlagen sich die Väter. Und die Kinder spielen schon wieder zu ihren Füßen, friedvoll und versöhnt miteinander. Und Jesus sagt, nehmt euch ein Beispiel an den Kindern und deren Eigenschaft zu verzeihen und Frieden zu schließen und diesen Frieden auch zu leben. Bei Kindern geht das ganz schnell. Da ist das oft ganz einfach. Ich weiß, dass ich oft Streit hatte in meiner Kindheit, meiner Schwester, in der Schule. Aber wenn ich heute meiner Schwester begegne oder meinen Schulkameraden zum Klassentreffen, ich wüsste nicht, wem ich irgendetwas nachtragen könnte, obwohl ganz offiziell nie Entschuldigungen oder selten Entschuldigungen gefallen sind. Bitte verzeih mir, ich habe Unrecht getan. Es hat nicht mehr wehgetan und damit war es gut. Wurde nicht mehr drüber geredet. Ja, schauen wir in den Kontext des 34. Psalms. Vers 1, da heißt es von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte. Es ist die Begebenheit, die uns auch in 1. Samuel Kapitel 21, Vers 11 berichtet wird. Denn David ist ja nicht auf der Jagd nach Frieden. Er sucht ihn wohl, aber er ist auf der Flucht. Er verlässt sein Land und flieht zu den Philistern. Ein Jude, der bei den Palästinensern, der heutige Name für das Philisterland, um Asyl bittet. Und die Behörden melden dem König, da ist einer, der bittet um Asyl. Aber das ist genau der, der vor wenigen Jahren unseren stärksten Soldaten, den Goliath, besiegt hat im Kampf. Und über den laufend gesungen wird, Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Also, wenn das wirklich stimmt, 10.000 erschlagen, dann können wir den nicht einfach hier aufnehmen. Das ist ein gefährlicher Mann. Den musst du zumindest einsperren. Den kannst du ja nicht frei rumlaufen lassen. Ja, David will natürlich dem entgehen und er lässt sich etwas einfallen. Er stellt sich wahnsinnig. Also, da heißt es, er tobte. Er bekritzelte die Türen und die Wände mit irgendwelchen Zeichen, Schmierereien und ihm floss Speichel aus dem Mundwinkel. Also hat einen Schlaganfall vorgetäuscht, wo das ja auch oft passiert. Ich hatte mir überlegt, Asylsuchen geht es oft ähnlich. Wenn sie keinen ganz ernsthaften Grund für Asyl vorweisen können, dass sie ihr Leben in ihrer Gesundheit, ihrer Freiheit bedroht ist, aus ihrem Herkunftsland, dann melden sie sich oft krank, wenn die Abschiebung droht. Oder sie kommen ohne Papiere an. Ich habe schon viele Ersatzdokumente gesehen, wo als Geburtsdatum immer der 1.1. eingetragen ist. Also keine Angabe, wird der 1. Januar eingetragen. Kann natürlich nicht sein, ne? Ja, Geschichte wiederholt sich. Und was über Davids Situation berichtet wird, das ist in Europa heute täglich aktuell. Und in dieser Situation schreibt David diesen Psalm. Und David wird aber auch klar, nicht seine eigenen Ideen und Tricks haben sein Leben bewahrt, sondern allein Gott hat ihn aus dieser ausweglosen Situation befreit. In Vers 5 heißt es, in Psalm 34, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Frieden mit Saul, Fehlanzeige. David war vorher in der Priesterstadt Nob und dort hatte ihn der hohe Priester mit Proviant versorgt und mit Waffen. Er hatte ihm die Brote gegeben vom Schaubrottisch aus der Stiftshütte und er hatte ihm das Schwert des Riesen Goliath gegeben. Eine Waffe. Und genau das hält der Saul auch den Leuten dort vor. Sagt, ihr habt meinen Feind, der mir nach dem Leben betrachtet, behauptet er, habt ihr gehen lassen, habt ihn versorgt und habt ihn noch ausgerüstet. Ja, 85 Priester werden ermordet und dann anschließend noch die gesamten Einwohner der Stadt. Da heißt es Frauen, Kinder, Säuglinge, dazu auch noch die Rinder, Esel, Schafe und Ziegen. Und David sagt auch in diesem Bericht aus dem ersten Brief, aus dem ersten Buch Samuel, Wegen mir mussten alle diese Leute sterben. Und es tut ihm leid. Er hat sich vielleicht auch gesagt, hätte ich mich gestellt, hätte das nicht passieren dürfen. Aber dann wäre es aus gewesen mit mir. Ja, und in dieser Situation war David nicht auf der Jagd nach Frieden, sondern auf der Flucht vor dem Krieg, vor Verfolgung. Ich habe mich gefragt, darf man lügen? Darf man sich verstellen, wie es David tat, um letztendlich der Haft der Verfolgung zu entgehen und einigermaßen in Frieden leben zu können? David hat es ja auch in einen anderen Vers gesagt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, damit keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Und in Vers 14, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Genau das hat er gemacht. Und hier in diesem Psalm, den er hinterher verfasst hat, tut es ihm leid. Er sagt, hört mir zu, handelt nicht so. Bewahrt eure Lippen, zu lügen, euch zu verstellen, falsche Dinge zu erzählen. Ich war mal zu einer Gerichtsverhandlung, ein syrischer Flüchtling. Da wurde der vorsätzlichen Körperverletzung angeklagt und dann noch verurteilt. Und nach der Verhandlung, als er wieder draußen war, da hat der Dolmetscher dann so nebenbei zum Gericht bemerkt, also ich habe gemerkt, das war kein Syrer. Das war ein Marokkaner, das habe ich am Dialekt gehört. Gut. Die Richterin hat sich das aufgeschrieben und sicher dieser Bemerkung nachgegangen. Ja, also auch eine falsche Angabe der Person, falsches Herkunftsland, falscher Geburtstag. Bei David hat es geklappt. Die Behörden haben zwar gesagt, ach, da tut doch bloß so. Lass dich nicht irreführen, lass dich nicht einlullen. Aber Achimelech, Gott hat es praktisch ihm ins Herz gegeben, lass doch den David ziehen. Er hat Gnade gefunden in Gottes Augen. Ja, und Gott lässt den obersten Entscheidungsträger in seinem Sinn urteilen. Wer will etwas vom Leben haben, wer will lange glücklich sein, da passe auf, dass er, was er sagt, dass er nicht lügt. So sind die Verse 13 und 14 in diesem Psalm. Ja, ups, war das jetzt ein Schuldeingeständnis, lieber David? Hast du jetzt ganz klar gesagt, ja, das war falsch, was ich gemacht habe? Ja, hast du nicht vor kurzem mit einer Lüge, mit einer Verstellung deinen Kopf aus der Schlinge gezogen? Kommen wir jetzt zum Thema Frieden suchen und nachjagen. Das Neue Testament greift diesen Gedanken vom Frieden nachjagen auf. In dem Hebräerbrief können wir lesen, jagt dem Frieden nach mit allen nach, also mit allen Menschen, und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ja, Frieden, ein Dingwort, eine Sache mit Substanz. Wenn ich ihn habe, wie kann ich ihn dann sichern, dass er bei mir bleibt? Friedensverträge machen mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie, mit meinen Arbeitskollegen. Staaten machen das so. Wir hatten am Mittwoch einen Vortrag von unserem Bruder Werner Walter aus Limbach über den Staat Israel. Wie Israel den Frieden gesucht hat, sucht und ihm nachjagt. Und 20 Jahre nach Staatsgründung kam es zum ersten Friedensvertrag mit Ägypten. Nicht weil Ägypten so friedenswillig war und eingelenkt hat, sondern in der DDR wurde immer gesagt, vom Staat her, der Frieden muss bewaffnet sein. Wir brauchen eine Armee, damit wir Frieden haben. Ja, es war ein sehr wackeliger Frieden und eigentlich kein wirklicher Frieden. Aber bis heute hält der Frieden mit Ägypten. Und 30 Jahre nach Staatsgründung kam es zum Friedensvertrag mit Jordanien. Auch dieser Frieden hält bis heute. Die Arabische Liga hat nach dem Sechstagekrieg 1967 in Khartoum getagt. Wir haben eine Resolution verfasst. Keine Friedensgespräche mit Israel. Keine Verträge, keine Verhandlungen. Der Friede ist in weiter Ferne oder eben ganz verborgen. Das heißt in einem Lied, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das Hausmeister Ehepaar wurde schon verbal mitgeteilt, dass wir als Gemeinde nicht allen in unserer Nachbarschaft so willkommen sind. Und es mag vielleicht auch vorkommen, dass Eltern ihren Kindern verbieten. Also mit den Kindern aus der Nachbarschaft, mit denen spielt er nicht. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Was ist Frieden? Gottes Shalom, Frieden ist eine Person. Erst vor wenigen Tagen haben wir daran gedacht. Jesaja 9, Vers 5, da heißt es, denn ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn uns, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Zweimal wird hier der Frieden genannt. Fürst des Friedens und der Friede wird kein Ende haben. Hier ein deutlicher Bezug auch auf den Psalm 34, der eben von David geschrieben wurde und hier in Jesaja etwa 200 Jahre später auch dieses Wort und dieser Bezug auf den Thron Davids, auf Israel. Ja, die Hirten waren bei ihren Herden, alles war so friedlich. Sie saßen vielleicht um die Feuerschale. Vielleicht lagen auch noch ein paar Fleischstücke auf dem Grill. Sie tranken warmen Tee und bewachten ihre Herden. Und dann plötzlich dieses furchteinflößende Licht. Dieses Licht, von dem sie nicht wussten, was es ist, woher es kommt, was es bedeutet. Und der Engel muss ihnen sagen, nee, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine große Freudenbotschaft. Euch ist der Retter geboren. Und dann kommen noch die himmlischen Heerscharen und die rufen Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Wieder das Wort vom Frieden. Der Frieden, der gekommen ist, aber eben nicht so richtig zu fassen. Was ist das für ein Friede, wodurch die in vielen Teilen der Erde zwischen Völkern und auch in Familien kein Friede ist? Der Ausgangspunkt aller Friedensbemühungen ist der Friede mit Gott. In Römer 5, Vers 1 sagt uns die Bibel, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Frieden mit Gott ist der Ausgangspunkt allen Friedens. Frieden mit Gott ist erst einmal etwas Persönliches. Und dieser Friede, der soll sich auch in allen Lebensumständen auswirken. Und wenn Gott mir seinen Frieden schenkt, dann soll ich auch selbst Friedenstifter sein. Im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde, in meiner Nachbarschaft. Es gibt da so ganz berühmte Streitigkeiten. Ich habe einen Bekannten, der hat mal ein paar Jahre als Friedensrichter gewirkt und hat gesagt, also das meiste sind die Nachbarschaftsstreits, Komposthaufen und überhängende Äste. Laub des Nachbars im eigenen Garten. Darüber wird gestritten. Damit gehen sie zu Gericht, zum Amtsgericht, Zivilklage, und dort wird ihnen gesagt, erst müsst ihr mal zum Friedensrichter gehen. Und dann könnt ihr wiederkommen. Dann kommen sie zum Friedensrichter und sagen, bitte unterschreiben Sie mal, wir wollen es vor Gericht streiten. Und er hat aber die Aufgabe, dort Frieden zu schaffen, zu schlichten. Der Friedensrichter, der spricht nicht recht, der spricht kein Urteil. Er kann natürlich auf Gesetze hinweisen und sagen, das steht im Gesetz und das muss eingehalten werden. Ja, und hat er mir erzählt, und dann kommt in diesen Gesprächen, kommt vom Komposthaufen über die Äste und das Laub zu vielen anderen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, die 10, 20 Jahre zurückliegen, die kommen dann auch auf den Tisch. dachte, ich müsste dann sagen, es ist aber nicht Streitgegenstand. Ja, aber darüber müssen wir auch mal reden. Und er sagte, es war frustrierend. In den meisten Fällen ist es nicht gelungen, zu schlichten, Frieden zu stiften, Frieden zu schaffen. Ich habe dann halt unterschrieben und sie sind zum Gericht gegangen, damit dort ein Urteil fällt. Aber dann bekam eben eine Seite Recht, die andere Seite müsste zähneknirschend akzeptieren und Frieden war doch keiner. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wurde des Herrn Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 9, und er soll auch das Poster ausdrücken. Kinder, wir sind alle Gottes Kinder, die Frieden halten. Dem Frieden nachzujagen, im persönlichen Leben wie in öffentlichen Zusammenhängen, gehört zu den Kernaufgaben der Christen, der Kinder Gottes. Und es wäre dort fatal, wenn dieser Friede mit Gott, den ich in meinem Herzen habe, keine Auswirkungen auf meine Mitmenschen hätte und auf meine Beziehungen zu ihnen. Der Frieden verträgt sich mit Andersdenkenden. Paulus schreibt an die Philipper, die Evodia und die Syntyche, ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien im Herrn. Da gab es zwei Schwestern, die hatten Streit. Und 2000 Jahre danach können wir das noch nachlesen. Sicher auch aktuell, in der heutigen Zeit. Laut Paulus, Philipper 4, Vers 3, da haben sie zusammen mit Paulus für die Verbreitung des Evangeliums gekämpft, schreibt er. Also richtig schwere Arbeit. Sie haben sich bemüht. Sie haben alles daran gesetzt, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen, sich für ihren Herrn einzusetzen, ganz in der den Auftrag zu erfüllen, den er gegeben hat, macht zu Jüngern alle Völker. Ja, aber es gab Spannungen, obwohl es wiedergeborene Christen waren und zwischenmenschliche Probleme. Vertragt euch, zanket nicht auf dem Weg, sagt Jakob zu seinen Söhnen, als sie auf dem Weg nach Ägypten sind, um Getreide einzukaufen. Zu Kindern, das zu sagen, ist oft einfach. Vertragt euch, gebt euch die Hand, bittet um Verzeihung oder auch der Klügere gibt nach. Ja, wer will schon als rechthaberisch der weniger Kluge sein oder eben vielleicht auch der Dumme? Ja, die Alternative ist, wenn Schlichtung nicht möglich ist, lieber das Unrecht ertragen. Die Logik des Paulus ist einfach. Haltet Frieden, weil ihr zu einem Gott des Friedens gehört. Entscheidend ist, dass Gott nichts fordert, was er nicht uns zuvor geschenkt hat. Ja, wenn ich klüger wäre, wenn ich gesünder wäre, dann könnte ich so viel für den Herrn tun. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Das sagt unser Herr einmal dem Paulus, als er darum bittet, dass Gott ihm doch den Stachel im Fleisch herausziehen möge, dass er gesund ist, dass er ohne Leiden, ohne Schmerzen doch viel besser seinen Auftrag erfüllen könnte. Auch für den Frieden mit mir selbst gilt, suche Frieden und jage ihm nach. Frieden bleibt manchmal einseitig. Wir Christen werden aufgefordert, in radikaler Weise denen Gutes zu tun, die Böses im Schilde führen. Der Gemeinde in Rom schreibt Paulus im Kapitel 12, rächt euch nicht selbst, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, überwinde das Böse mit Gutem. Habt ihr schon mal Genugtuung so heimlich im Herzen erlebt, wenn Gott den Bösen straft? Dass man manchmal jahrelang etwas erduldet, wenn Menschen einen nicht leiden können, immer wieder denkt, ja, ich soll nicht Böses mit Bösem vergelten. Und Gott sagt ja auch, mein ist die Rache, rächt euch nicht selbst. Und dann widerfährt eben demjenigen irgendein keine Widerwärtigkeit in beruflicher oder familiärer, gesundheitlicher und finanzieller Weise. Und man denkt, ach, Gott hat mich gerecht. Aber eigentlich war ich immer erschrocken über diesen Gedanken. Es ist immer gut, wenn einem der andere dann leid tut. Man ihm versichert, ich wünsche dir, dass du wieder Frieden findest. Dass das, was dich belastet, wieder in Ordnung kommt. Dass deine Familie wieder zusammenkommt, dass du gesund wirst. Dass deine beruflichen Probleme du in den Griff bekommst und auch deine Finanzen geklärt werden. Kann ich dir dabei helfen? Ja, beten wir immer wieder darum, dass der Geist Gottes, der Friedensgeist, in unserem Herzen Raum gewinnt. Dass wir uns eben nicht freuen, wenn jemand anders von Gott hart angegriffen wird, hart an die Hand genommen wird, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Der Friede Gottes hat heilende Auswirkungen. Ich brauche die heilende Kraft Gottes auch für Konflikte mit mir selbst, wenn ich die Unzulänglichkeiten meiner Persönlichkeit sehe. Und Friede braucht Zeit. Wird uns leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Das ist das Gebet des Zacharias in Lukas 1 in Bezug auf das Kind, was geboren wird. Der Frieden ist nicht komplett da. Oder, sagen wir, nicht vorhanden. Er muss wachsen und gepflegt werden. In Galater 5 sagt uns Gottes Wort, wird der Friede als Geistesfrucht benannt. Pflanzen brauchen Zeit zum Wachsen, bevor sie Früchte bringen. Und wenn ein Mensch sich bekehrt, stellt sich nicht automatisch der Frieden zu allen Menschen oder mit sich selbst ein. Der Friede muss wachsen, der Mensch muss wachsen, der Glaube muss wachsen. Und die besten Wachstumsbedingungen, die wir als Christen erreichen können, ist unsere Jesusnähe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, sagt Herr Jesus, Johannes 15. Wenn wir bei Jesus bleiben, in ihm, im Gebet, in seinem Wort, in der Gemeinschaft, dann werden wir wachsen. Dann werden auch die Früchte sichtbar, die Früchte des Friedens. Friede mit mir selbst. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, was denkst du über die Person, die du da siehst? Hast du zu dir eine entspannte Beziehung? Bist du zufrieden, wie Gott dich erschaffen hat? Mit deinen Lebensumständen, mit deiner Familie, mit deinem beruflichen Umfeld, deiner Nachbarschaft, wohin dich Gott gestellt hat. Es gibt viele Nöte, gesundheitlicher, finanzieller, materieller Art. Ach, wenn ich nur reich wäre, wenn ich gesünder wäre, wenn ich klüger wäre, dann könnte ich so viel für den Herrn tun. Friede ist es nur eine Worthülse. Gnade euch und Friede von Gott. 9 Briefe beginnt Paulus mit dieser Anrede. Eine schöne Grußformel. Und da Jesus nach seiner Auferstehung, wenn er in die Mitte der Jünger trat, sagt auch Friede euch. Das ist das Erste. Die Juden begrüßen sich so. Die begrüßen sich mit Shalom. Friede sei mit dir. Und Flüchtlinge, die zu uns in die Brücke kommen, sagen Salam. Also der arabische Ausdruck für Shalom. Eigentlich das gleiche Wort. Beide Worte schließen den Frieden Gottes mit ein. Und da komme ich mir mit meinem guten Tag wie ein Heide vor. Habe ich mir auch angewöhnt, Shalom zu sagen. Ich sage es aber nicht in meiner Nachbarschaft oder Menschen, Bekannte, die ich auf der Straße treffe, sage ich weiter guten Tag, weil es eben so üblich ist, weil es sich so gehört. Bin ich ein Heuchler? Könnte ich nicht aussagen, Shalom? Würden sich verwundert fragen, was soll denn das? Was bedeutet das? Was ist denn das für einer? Geht an die Sekte? Es ist nicht einfach, diesen Frieden mit anderen Menschen zu halten und doch Jesus zu bezeugen. Ja, Atheisten und Gläubige aus anderen Religionen, die sollen mich als einen Menschen des Friedens erleben, aber auch als einen Jünger Jesu, der ihn liebt, ihm nachfolgt und sich zu ihm bekennt. Und ich will lernen, zu eigenen Fehlern zu stehen und um Vergebung zu bitten. Und ich will denen Gutes wünschen und tun, die Mühe mit mir haben. Ich will lernen, für sie von Herzen zu beten. Ich weiß, dass ich schwach bin. Ich brauche von Gott den Zuspruch des Friedens, der höher ist als alle meine Vernunft. Amen.